Nachrichten.
Hallo und willkommen zum Nachrichtenpodcast von Radio Dauerwelle. Ich bin Tobi und das sind die Nachrichten vom 25. September. Die Mensen öffnen wieder. Seit Montag ist die Mensa im Casino-Anbau und auch das Levels am Riedberg wieder offen. Es gibt alle Gerichte to go, aber auch vor Ort kann man im normalen Speisesaal essen. Bis zum Vorlesungsbeginn sollen alle Mensen nach und nach wieder öffnen. Zur Öffnung wurde auch ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Das findet ihr auf der Website vom Studiwerk und auch wann die einzelnen Mensen öffnen, könnt ihr dort nachlesen. Die Bibliotheken haben ab Oktober wieder länger offen. Die Bib der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, die der Sozialwissenschaften und Psychologie sowie die der Naturwissenschaften haben dann auch am Wochenende geöffnet. In der Zentralbibliothek, im IG Farbenhaus und in der Bib der Medizinstudies soll es unter der Woche längere Öffnungszeiten geben. Die genauen Zeiten findet ihr auf der Website der Uni-Bib. Die Bewerbungsfrist für zulassungsfreie Studiengänge wurde auf den 18. Oktober verschoben. Wer noch im Wintersemester ein Fach wechseln oder sich ganz neu bewerben will, hat also noch etwas länger Zeit. Informiert euch, wie es bei eurem Wunschfach geregelt ist. Es kann nämlich Abweichungen geben. Alle Infos findet ihr auf der Uni-Website. Ab diesem Semester kannst du in Frankfurt, Mainz und Darmstadt gleichzeitig studieren. Das ermöglicht dir ein Kooperationsprogramm der drei Rhein-Main-Universitäten. Das sogenannte RMU-Studium bietet Studis von anderen Unis Zugang zu ausgewählten Lehrveranstaltungen und auch Prüfungen können abgelegt werden. Allerdings hat das RMU-Studium keinen eigenen Abschluss. Das Programm soll Studis lediglich ermöglichen, ihre jeweiligen Studiengänge zu ergänzen. Infos zur Bewerbung findest du auf der Website der Rhein-Main-Unis oder über den Link im Sendungsskript. Die Pandemie hat unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer. Das haben SoziologInnen an unserer Uni herausgefunden. Männer hätten eher wirtschaftliche Sorgen, beispielsweise ob sie ihren Job verlieren. Frauen waren zusätzlich gestresster, weil sie sich oft um die Kinderbetreuung kümmerten, solange Kitas und Schulen geschlossen waren. Die Doppelbelastung von Frauen hat sich also verstärkt. Die ForscherInnen vermuten, das könnte in Zukunft auch die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen beeinflussen oder sogar verstärken. Die Ergebnisse wurden mit Hilfe einer Online-Umfrage gewonnen, die in den ersten 4 Wochen der Corona-Beschränkungen durchgeführt wurde. Außerdem gibt es Neues aus dem Uniklinikum. Darüber erzählt euch Sita mehr.
Wir haben euch letzte Woche ja schon vom neuen Projekt des Uniklinikums erzählt. Sie forschen gerade an Glioblastomzellen in Hirntumoren und werden dafür von der DFG, also der Deutschen Forschungsgemeinschaft, gefördert. Diese Woche haben wir Dr. Benedikt Linder interviewt. Er ist Nachwuchsgruppenleiter seit ein paar Monaten, aber schon seit 5 Jahren in Frankfurt und hat euch das Projekt nochmal kurz zusammengefasst.
Inhaltlich geht es um das Glioblastom. Das Glioblastom ist ein Hirntumor, ist der häufigste Hirntumor bei erwachsenen Menschen und ist ein ziemlich schrecklicher Tumor. Die Menschen, die das haben, die sterben leider relativ schnell. Also man findet in der Literatur immer das mittlere Überleben von 15 Monaten. Genau, innerhalb von diesen Glioblastomen, von diesen Tumoren, gibt es eine besondere Population an Zellen. Also diese Tumore zeichnen sich dadurch aus, dass die eben nicht ein gleichförmiger Zellhaufen sind, sondern es gibt wie in einem normalen Gewebe verschiedene Zelltypen, die eben auch ein unterschiedliches Differenzierungspotenzial haben. Also eben, das sind diese besondere Tumor-Stammzell-Phänotyp, so wie man auch Stammzellen im gesunden Gewebe hat. Das ist jetzt nicht so, wie man das von den normalen Stammzellen kennt, dass das eine klar definierte Population ist, die man vielleicht auch im Labor oder in der Diagnostik mit bestimmten Antigenen nachweisen kann, sondern ich denke eher, dass das ein Zustand ist, ein kurzfristiger oder auch manchmal längerfristiger Zustand, den die Zellen annehmen können.
Das heißt übersetzt, dass die Zellen sowohl Stammzellcharakter haben können, aber auch die Stufe danach, also Vorläufercharakter für die Endzelle oder sich auch vollständig rückbilden können. Und genau das macht sie so gefährlich. Wenn der Gehirntumor eines Patienten operiert wird, also fast komplett herausgenommen wird, sich aber noch einige Tumorzellen darin befinden, können diese wieder Stammzellcharakter annehmen und sich daher neu bilden. Manchmal sogar noch viel aggressiver. Aber was passiert eigentlich im Gehirn, wenn man einen Tumor hat?
Natürlich, das Gehirn ist immer noch was ganz Besonderes. Da ist halt auch einfach nicht so viel Platz. Also da ist einfach irgendwann der Punkt, dass wenn so ein Tumor dann wächst und irgendwann auf Arterien auf Adern oder Ventrikel einfach drückt, dann geht halt nicht mehr. Da ist halt keine Luft mehr übrig. Und streut sehr stark, das ist auch tatsächlich eins von den Charakteristiken. Also die durchziehen das ganze Gehirn wie fadenförmig. Also man muss sich das wie so einen Schwamm vorstellen. Und der Glioblastom ist eben überall da, wo Luft ist.
Und es kommt noch dazu, dass es immerhin ums Gehirn geht. Wenn der Tumor in einem bestimmten Areal wächst, kann dieses beschädigt werden und damit auch seine Funktion. Herr Linder hat mir auch erzählt, dass Glioblastome laut aktuellem Forschungsstand nicht so viel vererbt werden wie andere Krebserkrankungen. Man weiß auch noch nichts von bestimmten Auslösern. Es wird zwar gemunkelt, dass Handystrahlen der Grund sein könnten, aber es gibt in der Wissenschaft auch viele Gegenstimmen. Und Herr Linder ist von der Theorie auch nicht begeistert. Und mutieren kann das Erbmaterial ja auch noch. Daran wird auch noch geforscht. Das Projekt des eigentlichen Biologen soll aber so aussehen.
Also das ganze Projekt ist dreigeteilt. Es gibt einen großen Teil, der ist jetzt relativ neu. In dem Teil möchte ich auch eine neue Methode entwickeln, indem wir bestimmte Proteine, die in der Zelle schon vorhanden sind, beziehungsweise die eben nur in diesen Tumorstammzellen vorhanden sind, gezielt analysieren wollen und gucken wollen, wie ist deren Aktivität. Also da wollen wir zunächst ein System entwickeln, um das messen zu können, und wollen dann mit diesem System gucken, welche Gene bewirken die Regulierung dieser Proteine, und kann dann in der Folge, das ist dann eben der Plan innerhalb des Projektes, diese neuen Gene dann erstmal charakterisieren, also gucken, was weiß man über die schon, was kennt man aus anderen Tumoren, aus dem gesunden Gewebe, was machen die so, und dann eben auch natürlich unter Umständen pharmakologisch, also mit Medikamenten eben zu gucken, bringt es was? Wenn man jetzt diese Gene, die da oben drüber stehen, hemmt, was passiert? Hat das dann einen Einfluss auf Tumorwachstum?
Die anderen zwei kleineren Teilprojekte basieren auf Daten, die Linder bereits erforscht und publiziert hat. Zwei bestimmte Pharmaka wurden hier gefunden, welche den Stammzellphänotypen tatsächlich reduziert haben. Das Ziel ist, den Zustand des Tumorstammzellphänotypen zu unterdrücken, indem man die verantwortlichen Gene reduziert. Linders Team stellt die Hypothese auf, dass die Zellen dann wiederum empfänglicher für die Therapie werden. Ich frage mich nur, reicht das bloße Reduzieren? Wäre es nicht besser, den Tumor komplett zu entfernen?
Diese Sache muss man es denn wirklich ganz rausnehmen, weil was diese Tumorzellen da machen oder generell was ein Tumor macht, ist, er nutzt ja das vorhandene Material in einem Übermaß. Das heißt, es macht jetzt nicht unbedingt Sinn, dass man alles, was jetzt in so einer Tumorzelle vorhanden ist, an Genen oder an Proteinen komplett rausnimmt. Sondern vielleicht reicht es ja einfach, wenn man das wieder auf ein gesundes Maß runterdrücken kann.
Linder will mit seinem Team in diesem mehrstufigen Projekt verschiedene Proteine testen. Zuerst bestrahlen sie Zellen und messen dann, wie viele sterben. Irgendwann in den letzten Schritten kommen noch Versuche an Mäusen dazu, obwohl man sich auch danach nie zu 100% sicher sein kann, ob letztendlich die Wirkung bei uns Menschen genauso ist wie bei den Mäusen. Vor allem, weil jeder Mäuse- und Menschenkörper ja sehr unterschiedlich ist und noch viele andere Dinge in den Lebensumständen mit einspielen. In den meisten Fällen hat es aber geklappt. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf den weiteren Verlauf des Projekts und hoffen, dass etwas Gutes dabei herauskommt. Viel Glück!
Die sogenannte Trostbronn-Ausstellung im PEG wird bis Januar verlängert. Seit letztem Semester ist im Forum des PEG auf dem Campus Westend eine Ausstellung über Zwangsprostitution durch die japanische Armee im Zweiten Weltkrieg zu sehen. Vor kurzem wurde die Ausstellung nochmal um 23 Bilder ergänzt. Sie erzählen die Geschichte von Remedios Ferias, einer Betroffenen von der Insel Leyte auf den Philippinen.
Unser Veranstaltungstipp.
Im Weltkulturenmuseum gibt es am Sonntag eine Führung durch die jetzige Ausstellung zur Migration weltweit. Die Ausstellung mit dem Motto Weltenbewegend, Migration macht Geschichten, erzählt vielfältige Stories über kulturellen Austausch und persönliche Migrationsgeschichten. Auf der Website des Museums wird in Bezug auf die Ausstellung gefragt:
Ist Migration wirklich nur Ursache von Problemen oder vielmehr wichtiger Motor für neue Wege des Zusammenlebens in einer sich ständig verändernden Welt?
Ich selbst kann die Ausstellung nur empfehlen, denn als Studis kommt ihr mit eurem Semesterausweis in diese erstaunliche Ausstellung sogar kostenlos rein. Ob Sydney, Paris, Tokio, London oder Frankfurt. Weltweit wurde heute an ca. 3500 verschiedenen Orten für mehr Klimaschutz demonstriert. Der Global Climate Strike fand natürlich auch in Frankfurt statt und brachte laut Frankfurter Polizei rund 2300 Menschen auf die Straße. Einige Aktivisti besetzten heute Nachmittag im Anschluss an die Kundgebung die Paulskirche. Gegen 17.30 Uhr beendeten sie ihre Blockade jedoch freiwillig. Fridays for Future fordert weltweit die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, um die Folgen des anthropogenen Klimawandels einzugrenzen. Sorglos weitershoppen. Die Frankfurter Karstadt-Filiale an der Zeil bleibt bis mindestens 2025 geöffnet. 8 Wochen lang gab es deshalb Verhandlungen zwischen der Galeria Kaufhof GmbH, der Saale Wohnen GmbH und der Stadt Frankfurt. Dennoch wird es Veränderungen geben. Insgesamt möchte die Stadt Frankfurt die Zeil für den Einzelhandel attraktiver gestalten. So soll die Karstadt Sportfiliale an der Paulskirche abgerissen werden, um Platz für Wohnungen und Geschäfte zu schaffen. Das waren die Nachrichten von eurem Radio Dauerwelle.